Bayern 2 Radio präsentiert.
Radio Wissen. Immer werktags nach den 9 Uhr Nachrichten.
Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben.
Irgendwo in Nordfriesland, 5. Juni 754. Heidnische Banditen erschlagen den englischen Missionar Winfried Bonifatius, der im damaligen Frankenreich das Evangelium verkündete. Dabei schreckte er nicht davor zurück, germanische Kultstätten zu zerstören. Das Martyrium des Bonifatius ist keine schaurig schöne Legende, sondern Realität. Die von Schwerthieben zerfetzte Bibel, die er schützend über seinen Kopf gehalten haben soll, kann man heute noch in Fulda sehen.
Mit welchem Recht habt ihr diese Völker blutig bekriegt, die ruhig und friedlich in ihren Ländern lebten? Habt die Indios in ungezählter Menge gemartert und gemordet? Sind sie keine Menschen? Haben sie keine vernunftbegabten Seelen? Seid ihr nicht verpflichtet, sie zu lieben wie euch selbst?
Santo Domingo, heute Dominikanische Republik, am 4. Adventssonntag 1511. Der Dominikanerpater Antonio de Montesino ist auf die Kanzel gestiegen und hält seinen spanischen Landsleuten, darunter der Vizekönig und viele Adelige, eine flammende Bußpredigt. Die Dominikaner kämpfen für die von den spanischen Eroberern ausgebeuteten und massakrierten Indios. Sie schicken die Spanier, die zur Beichte kommen und ihre Indio-Sklaven nicht freilassen wollen, ohne Absolution nach Hause und schaffen sich damit unversöhnliche Feinde. 30 Jahre später stirbt Montesino den Märtyrertod.
Die aussätzigen Insel Molokai in Hawaii, 1873. Auf der Insel landet der erste Gesunde, der freiwillig beschlossen hat, das Leben der Todgeweihten zu teilen. Pater Damian de Wöster, ein eigenbrötlerischer Bauernschädel aus Belgien, eigensinnig, verschlossen, oft mürrisch, aber voller Liebe. Er baut stabile Holzhäuser und ein Hospital für die Aussätzigen, bildet sie in der Landwirtschaft aus, behandelt ihre Wunden, hält den zum Großteil noch an Vulkangötter und Dämonen glaubenden Hawaiianern wunderschöne Predigten über den Christengott. Eine wirksame Therapie gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 16 Jahre später infiziert sich Pater Damian selbst mit Lepra und stirbt 49-jährig.
Momentaufnahmen, Streiflichter, Modelle. Die Geschichte der christlichen Mission gibt es nicht. Es gibt nur Geschichten aus der Mission, höchst unterschiedliche Beispiele dafür, wie Christen ihre Botschaft an Nichtchristen weitervermittelten im Lauf der Jahrtausende. Begeistert oder auch routiniert, demütig oder fanatisch, menschenfreundlich oder machtbesessen.
Missio, das lateinische Wort bedeutet das Schicken, die Sendung. Die Gemeinschaft der Gläubigen, die Kirche, schickt Glaubensboten aus. Und auch das kann es heißen, sie ist selbst gesendet, zu den Menschen geschickt von Gott. Die Legitimation dazu finden die Christen bis heute im Evangelium.
Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
Mission hat es in der Geschichte des Christentums immer gegeben und es wird sie immer geben. Für einen echten Christen muss es eine Freude sein, seine Überzeugung weiterzugeben, weil jeder Verliebte schrecklich gern von seinem Glück erzählt. Aber er hält es auch für seine Pflicht im Interesse der Wahrheit.
Wenn eine Botschaft kostbar ist, muss sie weitergegeben werden. Wenn ich an einen guten, menschenfreundlichen Gott glaube, kann ich gar nicht anders, als den skeptischen, ausgebrannten, verzweifelten Menschen um mich herum von ihm zu erzählen.
Kirche kann nie Selbstzweck sein, nur mit sich selbst beschäftigt.
Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern.
Nur ein paar Tage lang haben sie sich versteckt, die ersten Christen, nachdem ihr Anführer verhaftet und gekreuzigt worden war. Nur ein paar Tage lang die Angst und die verschlossenen Türen. Dann gingen sie hinaus und begannen zu reden. Zunächst unbeholfen, dann immer sicherer, unerschrocken, bisweilen aufdringlich. Vom ersten Augenblick an hat die Gemeinschaft der Christen über den eigenen Tellerrand hinausgeblickt, auch als sie noch als jüdische Sekte galt. In den ersten Monaten und Jahren nach Jesu Tod und Auferstehung begann in Jerusalem bereits das, was wir heute Mission nennen.
Die ersten Missionare gingen nach Galiläa und Samaria. Doch sehr schnell entfaltete das Evangelium eine Dynamik über Palästina hinaus. Innerhalb der sogenannten Urgemeinde fiel in harten Auseinandersetzungen die Entscheidung, die Bindung an jüdische Riten und Speisegesetze aufzugeben und offensiv in die Heidenwelt hineinzugehen. Eine kluge Entscheidung, wie sich spätestens im Jahr 70 zeigte, als die Römer Jerusalem zerstörten und Palästina in die Bedeutungslosigkeit versank. Die Christen hatten zu diesem Zeitpunkt längst in der Weltstadt Rom ein neues Zentrum gefunden. Die Apostel trugen die Botschaft nach Griechenland, Kleinasien, Armenien, angeblich sogar bis nach Indien, Persien, Südrussland.
Und so ging es weiter, eher planlos, ohne straffe Organisation und Strategie. Soldaten, herumziehende Händler, in fremde Länder verkaufte Sklaven, Wanderprediger, Mönche verbreiteten die christliche Weltsicht im gesamten römischen Imperium. Den christlichen Predigern kam dabei zugute, dass sich damals im Mittelmeerraum ein gewaltiger religiöser Umbruch vollzog. Die Menschen waren der an ihren Bedürfnissen so desinteressierten griechisch-römischen Götterwelt überdrüssig geworden. Orientalische Mysterienkulte fassten in den Städten des Westens Fuß. Freilich meist in friedlicher Koexistenz mit der offiziellen Staatsreligion und ihrem Kaiserkult.
Die Christen waren dazu nicht bereit. Entweder Christus oder der Kaiser, sagten sie, und setzten sich damit blutigen Verfolgungen aus. Und waren doch auch wieder zur geschmeidigen Anpassung fähig, wenn es sich mit der Botschaft vereinbaren ließ. Kulturelle Eigenheiten, gesellschaftliche Ordnungssysteme, religiöse Riten und Bräuche wurden übernommen oder vorsichtig umgeformt. Man baute Kirchen auf uralten Kultstätten, weil die bereits als heilig galten, gab den alten Festen einen neuen Sinn und übertrug die Aufgaben der heidnischen Schutzgötter auf christliche Heilige. Im Jahr 597, als die Verfolgung längst vorbei und das Römische Reich auseinandergebrochen war, schickte Papst Gregor der Große Missionare auf die britischen Inseln und gab ihnen die kluge Mahnung mit:
Die heidnischen Tempel brauchen nicht vernichtet zu werden. Besprengt sie mit Weihwasser und errichtet in ihnen Altäre. Denn es ist nicht gut, spröden Herzen alles auf einmal wegzunehmen. Wer einen hohen Berg erklimmen will, tut das langsam.
Die Gefahr dabei war, dass die christliche Botschaft zu stark mit einer bestimmten Kultur zu verschmelzen drohte. Am Ende kannte man das Christentum nur noch in seiner abendländischen Gestalt. Die Kirche war nach römischem Recht organisiert und ihre Theologie argumentierte in griechischen Denkfiguren.
Es hatte freilich auch ganz andere Tendenzen gegeben. Im frühen Mittelalter zogen Wandermönche aus Irland, die sogenannten Iroschotten, durch das heutige Bayern und Österreich. Hier fristete das Christentum seit dem Zusammenbruch der römischen Herrschaft nur noch ein kümmerliches Dasein. In Irland dagegen blühten die Klöster mit einer reichen Kultur. Die iroschottischen Mönche waren Einzelkämpfer, knorrige, asketische Persönlichkeiten wie Columban, Rupert und Corbinian. Ihre Missionsarbeit hatte anarchistische Züge. Hier ein Klösterchen, dort eine kleine Kirche.
Das Gegenmodell vertrat der aus dem englischen Wessex stammende Winfried Bonifatius. Er suchte die Mission auf eine feste organisatorische Grundlage zu stellen. Bistums- und Klostergründungen mit dauerhaften Strukturen, mit regelmäßigen Zusammenkünften, Synoden und bischöflicher Visitation einmal im Jahr. Der hochgebildete Wandermissionar Bonifatius, der stets mit einem Bücherkoffer unterwegs war, hatte sich vorgenommen, aus den nur notdürftig evangelisierten Thüringern, Hessen, Sachsen und Friesen richtige Christen zu machen.
Denn es gab genug Getaufte, die von den frühen Missionaren mit drastischen Mitteln von der Ohnmacht ihrer Götter überzeugt worden waren, von den Inhalten des Evangeliums aber wenig Ahnung hatten und eine krude Mischreligion praktizierten. Heidnische Opfermahlzeiten und Zauberriten neben der christlichen Liturgie. Es gab Priester, die abwechselnd Christus und Wodan huldigten.
Mit fast 1,90 Meter Körpergröße, für die damalige Zeit äußerst ungewöhnlich, muss Bonifatius eine respekteinflößende Gestalt gewesen sein. Er legte sich mit machtversessenen Grundherren und mit unzuverlässigen Bischöfen an, die Jagd und Trinkgelage mehr schätzten als ihre Amtspflichten. Er sorgte für eine gute Priesterausbildung. Und vor allem band er die deutsche Kirche dauerhaft an Rom, an den Papst, von dem er sich die hochoffizielle Legitimation für seine Missionstätigkeit geholt hatte. Die gegenseitige Durchdringung von christlicher Religion und germanischer, keltischer, römischer Kultur vollzog sich in dieser Missionierungsphase weitgehend friedlich. Die christlichen Glaubensprediger waren von Liebe zu den unsterblichen Seelen getrieben, die sie retten wollten, und ließen es doch oft genug zu, dass das fromme Werk zur brutalen Unterwerfung entartete, mit Zwangstaufen und Gesinnungsterror. Das geschah vor allem dann, wenn sich die Kirche mit der politischen Macht verbündete.
Sterben soll, wer das 40-tägige Fasten vor Ostern in Verachtung des christlichen Glaubens bricht und Fleisch isst. Sterben soll, wer an Hexen und Menschenfresser glaubt. Wir befehlen die Bestattung auf den Kirchhöfen und nicht auf heidnischen Grabhügeln.
Zitat aus der Capitulatio de Partibus Saxoniae, dem Besatzerstatut, das der Frankenkönig Karl, der spätere Kaiser Karl der Große, 782 über die niedergeworfenen Sachsen verhängte. Im Bestreben, sein Reich auszudehnen und die Grenzen zu sichern, stellte Karl die Sachsen in blutigen Feldzügen vor die Alternative, den Glauben der fränkischen Eroberer anzunehmen oder unterzugehen. Was sogar seinen Vertrauten Alcuin, Leiter von Karls Hofschule in Aachen, zum offenen Protest veranlasste.
Der Glaube ist eine Sache der Freiwilligkeit, nicht des Zwangs. Sollten die Lehrer des Glaubens doch endlich vom Beispiel der Apostel lernen und Prediger sein, nicht Plünderer.
Die Renaissance gilt als das Zeitalter der aufgeklärten Humanisten. Doch ausgerechnet in der Renaissance gab die christliche Mission ihre Ideale endgültig an die politischen Gewalttäter ab, an die Abenteurer und Conquistadores, die auf der Suche nach Gold und Macht die halbe Erde unter ihre Stiefel traten.
Kaum war Marco Polo Ende des 13. Jahrhunderts aus dem fernen Osten zurückgekehrt, mit atemberaubenden Geschichten über Wunderländer, da machten sich auch schon Franziskaner und Dominikaner auf seinen Spuren nach China auf. Im 1307 gegründeten Erzbistum Peking zählte man bald 30.000 Christen. Zwei Jahrhunderte später entdeckte Kolumbus die neue Welt. In seinem Gefolge überschwemmten Goldsucher, Glücksritter und hochgerüstete königliche Armeen mit Gewehren und Kanonen die fremden Kulturen.
Die Päpste, damals gab es keine andere internationale Autorität, hatten den Königen von Spanien und Portugal bereitwillig die politische und wirtschaftliche Herrschaft über die neu entdeckten Länder bestätigt. Dafür fuhren in den Erobererflotten auch immer Missionare mit. Die unterworfenen Völker erlebten Kreuz und Schwert als Verbündete. Unter welch grotesken Bedingungen sich ihre Bekehrung zum Christentum vollzog, können wir einem Bericht des heiligen Franz Javert entnehmen, der im 16. Jahrhundert zu den Perlenfischern an der Küste Vorderindiens reiste. Er traf dort Getaufte, die keine Ahnung vom Evangelium hatten und nicht einmal das Vaterunser beherrschten.
Irgendwann war ein Priester gekommen, hatte den versammelten Dorfbewohnern ein paar Worte auf Lateinisch gesagt, worauf die Perlenfischer in ihrer tamilischen Sprache jeweils mit Ja antworteten, obwohl sie keine Silbe verstanden hatten. Dann goss er ihnen hastig das Taufwasser über den Kopf, gab jedem einen Zettel mit seinem neuen christlichen Namen in die Hand, den natürlich niemand lesen konnte, und fuhr wieder ab.
Franz Javert, einer der ersten Jesuiten, war entsetzt. Er lernte mühsam die Sprache der armen Täuflinge, sang ihnen die Katechismuswahrheiten in selbst komponierten Liedern vor und verteidigte die Perlenfischer in empörten Briefen an den König von Portugal gegen ausbeuterische Beamte und Geschäftemacher.
Zum Glück gab es auch solche Missionare, die das Evangelium als Befreiungsbotschaft verkündeten und für die Menschenrechte ihrer Schützlinge kämpften. Missionare wie der 1484 als Kaufmannssohn im spanischen Sevilla geborene Bartolomé de las Casas, der in Santo Domingo selbst Ländereien besaß und Indios als Sklaven hielt. Doch von einem Tag auf den anderen verzichtete er auf seine florierende Hacienda, gab die einheimischen Zwangsarbeiter frei. Er hatte plötzlich begriffen, das Brot, das er als Priester Gott in der Messfeier als Opfergabe anbot, war den Armen geraubt.
Las Casas ging an den spanischen Königshof, wo er seine Erfahrungen schilderte und hartnäckig eine Änderung der Kolonialpolitik forderte. Er berichtete von Metzeleien der spanischen Eroberer in Lateinamerika, von verhungerten Kindern und zerstörten Dörfern. Die Hofjuristen und Hoftheologen bekämpften ihn wütend. Der König erließ halbherzige Gesetze zum Schutz der Indios und nahm sie auf Druck der Geschäftsleute und Militärs wieder zurück. Zum Prokurator aller Indios ernannt, entwickelte Las Casas mit seinen Freunden aus dem Dominikanerorden ein Alternativprogramm, das den Indios eine selbstverwaltete Existenz sichern sollte. Und immer wieder reiste er an den Königshof, um in Disputationen mit den Juristen und Hofkaplänen dort seinen Protest zu erheben.
Die Schreie von so viel vergossenem Menschenblut haben den Himmel erreicht. Die göttliche Vorsehung hat für die ganze Welt und für alle Zeiten nur einen einzigen Weg vorgeschrieben, um Menschen zur wahren Religion hinzuführen. Die Überzeugung des Verstandes mit Hilfe von Gründen und die Einladung und sachte Anregung des Willens. Der Grund, warum die Christen eine so ungeheure Zahl von Menschen gemordet und zugrunde gerichtet haben, lag allein darin, dass ihr letztes Ziel das Gold war. Er lag in der unersättlichen Habgier und Herrschsucht.
Szenenwechsel. Nur ein paar Jahrzehnte später in Peking. Der italienische Jesuit Matteo Ricci ist zum gefragten Gesprächspartner von chinesischen Philosophen und Wissenschaftlern geworden. Er beeindruckt sie mit profunden Kenntnissen in Astronomie, Mathematik, Physik und mit einer selbstgezeichneten Weltkarte. Statt seinen Zuhörern Katechismuswahrheiten um die Ohren zu schlagen, sucht Pater Ricci behutsam nach Begriffen, mit denen ein Chinese etwas anfangen kann. Etwa Herrscher der Höhe für Gott oder himmlische Gunst für Gnade. Deshalb auch die Beschäftigung mit der Astronomie, weil Himmel und Erde für die chinesische Religion eine kosmische Einheit bilden. Die Harmonie im Universum stellt das höchste Ideal dar.
Natürlich stößt er bald auf Widerstände. Amtsbrüder aus dem Dominikaner- und Franziskanerorden, die schon länger in China missionieren und auf schnelle Massentaufen Wert legen, beschuldigen die Jesuiten, über all den gelehrten Debatten das Evangelium zu vernachlässigen. Matteo Ricci hält dagegen, zuerst müsse man das Vertrauen eines Gesprächspartners gewinnen, dann erst könne man mit ihm über Glaubensfragen reden.
Werbung statt Zwang, Überzeugung statt Vereinnahmung. Ritchies Art der Mission braucht 4 Jahrhunderte, um sich auf breiter Front durchzusetzen. Respektvolles Interesse und Toleranz prägen heute im Allgemeinen den Umgang der Christen mit fremden Religionen, obwohl es leider bereits wieder massive aktuelle Gegenbewegungen gibt. Damals wurde die zarte Pflanze bald nach Ritchies Tod zertreten. Der Widerstand in der chinesischen Gesellschaft war zu groß. Und Rom verbot den chinesischen Christen 1704 die für China so wichtige Ahnenverehrung und die Orientierung an Konfuzius. Die kaiserlichen Beamten schlugen zurück und wiesen die christlichen Missionare aus.
Und heute? Ist Mission überhaupt noch erlaubt? Bei der Weltkirchenkonferenz in Bangkok 1973 wurde ein Moratorium gefordert. Kompletter Rückzug aus der Glaubensverbreitung. Die Kirchen, auch die katholische, räumen längst ein, natürlich sei das ewige Heil nicht an sie gebunden. Auch als anständiger Buddhist oder Muslim könne man selig werden. Sollten es die Christen nicht erst einmal fertigbringen, ihre Überzeugungen glaubwürdig zu leben und friedlich miteinander umzugehen, bevor sie Andersdenkenden Predigten halten?
Ja und nein. Denn die Sehnsucht nach der Wahrheit, die leidenschaftliche Suche nach ihr, gehört zum Menschen. Und zum ernsthaften Gespräch über den Sinn des Lebens. Das gab Kardinal Ratzinger zu bedenken, als er noch nicht Papst Benedikt hieß.
Dialog ist nicht ziellose Unterhaltung, sondern er zielt auf Überzeugung, auf Wahrheitsfindung. Sonst ist er wertlos.
Also auch in Zukunft Mission, Weitergabe des Glaubens, freilich als respektvolles Gespräch. Die Kirchen haben ein neues Selbstbild entwickelt. Kirche als Zeichen für die Menschheit, nicht mehr als alleinselig machender Mitgliederverband. Christen werden immer dafür werben, den Weg zu Gott über Christus zu gehen. Aber sie wissen, dass das nicht der einzige Weg ist. Und dass sie auch von den anderen Möglichkeiten, sich Gott zu nähern, eine Menge lernen können. Noch einmal Josef Ratzinger über diesen Lernprozess der Missionare.
Man verkündete das Evangelium ja nicht an religionslose Menschen, die Gott nicht kannten. Immer weniger war zu übersehen, dass man in eine Welt hineinsprach, die von religiösen Überzeugungen tief durchdrungen und bis in die Kleinigkeiten des Alltags hinein davon geprägt war, sodass die Frömmigkeit dieser Menschen den mitunter schon etwas ermüdeten Glauben der Christen beschämen musste. So muss Verkündigung notwendig ein dialogischer Vorgang werden. Dem anderen wird nicht das gänzlich Unbekannte gesagt, sondern die verborgene Tiefe dessen erschlossen, was er in seinem Glauben schon berührt. Und umgekehrt ist der Verkündiger nicht nur der Gebende, sondern auch Empfangender.
Mission als Dialog, als Austausch religiöser Erfahrungen. Vielleicht erleben die Christen da noch Überraschungen. Wie die Raumfahrer in Ray Bradburys hintergründiger Science-Fiction-Story Die Feuerballons.
2 Dutzend Priester aus New York, Chicago, Los Angeles fliegen zum Mars, dessen Bewohner sie sich als tief in der Sünde versunkene Heiden vorstellen, denn der Planet ist doppelt so alt wie die Erde. Die Patres finden dort keine Marsmännchen vor, sondern feurige Lichtkugeln, schön und intelligent. Als sie diesen stummen Kugelwesen einen Altarplatz errichten und ein Orgelkonzert veranstalten, beginnen die Feuerballons plötzlich zu sprechen. Was sie sagen, ist tief beschämend für die Missionare.
Wir werden nie sterben, noch Böses tun. Wir haben die Sünden des Fleisches abgetan und leben im Zustand göttlicher Gnade. Wir kennen keine Begierde und keinen Hass. Wir leben in Glückseligkeit. Wir führen keinen Krieg. Wir möchten euch sagen, dass wir euch für die Einrichtung dieses Ortes für uns dankbar sind. Aber wir benötigen ihn nicht. Denn jeder von uns ist sein eigenes Gotteshaus. Wir schlagen euch vor, dass ihr die Teile dieses Tempels in eure eigenen neuen Städte tragt, um dort andere zu läutern. Denn ihr dürft euch darauf verlassen, dass wir glücklich und zufrieden sind.
Die Priester fallen auf ihre Knie und weinen, denn sie haben begriffen, dass ihnen diese reinen Seelen weit überlegen sind und dass dort, wo sie so selbstsicher missionieren wollten, Christus längst anwesend ist.